WDR 3 Lebenszeichen.
Opfer vom Ideal zum Schimpfwort. Eine Sendung von Caroline Nokel.
Also erstmal verbinde ich den Begriff Opfer erstmal mit etwas Negativem.
Bei uns in der Klasse ist das halt eher so, dass Opfer als Schimpfwort so gilt. Auch unter Freunden wird das mal gesagt, wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwie hinfällt oder so, unter dem irgendwas Unangenehmes passiert, dass man sagt, oh, du Opfer oder so.
Bei uns ist das ähnlich auch in der Klasse. Das Opfer verbindet man kaum noch mit einer Gewalttat, sondern halt eher als Beleidigung.
Ein Stuhlkreis im Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Kirche in Ofschlag, einem kleinen Ort ganz im Norden Deutschlands, in der Nähe von Rendsburg. Pastorin Susanne Jensen hat an einem Montagabend 6 ihrer ehemaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden zusammengetrommelt. Wir wollen über das Schimpfwort »Du Opfer« sprechen, über das Opfersein und darüber, ob die Jugendlichen mit der Vorstellung etwas anfangen können, dass Jesu Tod am Kreuz ein Opfer war. Kurz zuvor hatte ich in meiner Straße eine Mülltonne gesehen. Jemand hatte das Wort »Opfer« in weißen Buchstaben darauf gepinselt. Das hat mich beschäftigt. Opfer gleich Müll? Statt einem Schwachen aufzuhelfen, tritt man nochmal nach. So das Bild, das vor meinem inneren Auge entstand. Der 19-jährige Finn hat beobachtet, dass es mit Macht zu tun hat, wenn Jugendliche ihre Mitschüler Opfer nennen.
In dem Moment, wo man jemanden zum Opfer macht oder jemanden als Opfer bezeichnet, stellt man praktisch eine Hierarchie dar. Also in der Klasse zum Beispiel gibt es ja immer einen, der ein bisschen durchsetzungskräftiger ist und einer, der ein bisschen ruhiger ist. Und meistens sind diese, die ein bisschen ja rebellisch sind, ja Klickenanführer könnte man sie jetzt nennen. Und in dem Moment, wo sie dann mit der Gruppe im Hintergrund jemanden zum Opfer machen, wird der ein bisschen runtergestuft.
Marcel, 18 Jahre alt.
Also ich glaube, dass man selbst irgendwie, wenn man das Wort Opfer verwendet, eigentlich selbst dadurch so ein bisschen Schwäche zeigt. Also man sucht sich ja praktisch jemanden, den man zum Opfer machen kann. Also damit man vielleicht selbst gar nicht so rüberkommt. Also mir fällt das häufig auf, dass Menschen, die oft eben diesen Begriff Opfer verwenden oder auch auf anderen rumhacken, dadurch teilweise auch von sich selbst ablenken. Oft auch jemand anderen einfach zum Opfer machen, um sich selbst zu schützen.
Bei uns ist es ganz stark so, jemand, der anders ist, der ist dann auch gleich dieses Opfer wieder. Also wenn man sich quasi nicht da irgendwie mitreißen lässt und ist wie die anderen, ist man gleich, ja. Also anders ist immer ganz schlimm, habe ich das Gefühl. So wird das auf jeden Fall irgendwie immer dargestellt.
Anders sein, zum Außenseiter werden. Für die 15-jährige Janne hieß anders sein, so zur Schule zu kommen, wie sie wollte. Ganz in schwarz. Schwarze Klamotten, schwarze Haare.
Dann alle, warum machst du das? Das ist komisch, weil alle kommen dann mit ihren bunten Klamotten oder ihren ja, hellen Sachen und freundlichen Sachen und so. Und dann ist man anders. Und dann überlegen die sich, ja, wieso? Na, und dann kriegt man komische Blicke und einem werden Fragen gestellt, obwohl man eigentlich nur zur Schule kommt, so wie man möchte, so wie man eigentlich ist.
Janne hat sich nicht angepasst und fühlte sich nachher stärker, auch wenn sie sich jede Menge dummer Sprüche anhören musste. Du Opfer, kann nur im Scherz dahergesagt sein. Es kann aber auch Ausgrenzung, Abwertung bis hin zu Demütigung bedeuten. Marcel erzählt spontan davon, wie es sich anfühlt, über 1,5 Jahre zum Mobbingopfer gemacht worden zu sein.
Man fühlt sich total eingeengt, also total in die Ecke getrieben. Es ist schon so, man sieht eigentlich erstmal gar keinen Ausweg. Man weiß auch selbst gar nicht, was man machen soll. Also es fällt einem schwer, irgendwie insgesamt darüber zu reden. Man will auch irgendwie gar nicht darüber reden. Es ist halt schwierig, überhaupt jemanden anzusprechen, dass man praktisch gemobbt wird, dieses Opfer geworden ist. Und das ist eigentlich das, was mir selbst am schwersten gefallen ist. Bei mir waren es jetzt die Eltern, darauf zuzugehen und zu sagen, hey, ich werde gemobbt. Wenn man praktisch einmal dieses Opfer ist, dann weiß man selbst überhaupt nicht, wie man aus dieser Situation rauskommen kann und ist dann praktisch auf sich allein irgendwie gestellt erstmal.
Einsamkeit, Scham und Ohnmacht. Marcel hat es mit Hilfe seiner Eltern geschafft, diese Opfergefühle zu überwinden und einen Ausweg aus der Situation zu finden. Als er in der nächsten Jahrgangsstufe die Klassen wechselte, konnte er einen Neuanfang machen.
Ich denke schon, dass wir heutzutage doch zu so einer Ellenbogengesellschaft eher erzogen werden. Also das Einzige, was so zählt, ist Karriere und wie weit man kommt und wie man in der Schule ist, wie die Noten sind und es zählt nicht mehr, wie man selbst als Mensch ist und wie man ja, sich anderen gegenüber verhält. Es kommt nicht mehr darauf an, alle irgendwie mit zu integrieren.
Jeder von uns hat doch Ecken und Kanten und jeder hat auch Dinge, die vielleicht nicht, die ein bisschen merkwürdig sind. Ne? Ich bin auch sehr merkwürdig. Ne? Und in der Schule war ich auch sehr merkwürdig und ich wurde deswegen auch ausgegrenzt. Und das hat eben diese Dynamik und irgendwann musste ich mich halt dann ganz hart frei kämpfen und den anderen sagen, was sie machen.
Susanne Jensen nennt sich eine Stimme der Opfer. Vor 5 Jahren hatte sie ihr Coming-out als Missbrauchsüberlebende. Ihr Vater hat ihr als Kind jahrelang brutalste sexuelle Gewalt angetan. Bis heute leidet die 51-Jährige unter den seelischen und körperlichen Schädigungen. Sie ist trockene Alkoholikerin und benutzt einen Gehstock. Den Kopf hat sie sich kahl rasiert, weil ihr Vater sie immer an den Haaren gezogen hat. Sie will zeigen, hier ist etwas nicht in Ordnung, hier stimmt etwas nicht. Sie sei ihr eigenes Kunstwerk. Wenn sie aus dem Haus geht, legt sie sich ein Hundehalsband an. Arme und Beine zieren Blumenmuster, die auf den ersten Blick wie enge Kleidung aussehen. Doch es sind bunte Tätowierungen.
Warum? Diese Frage, warum treibt ja alle Menschen um? Warum muss ich so leiden? Warum werde ich rausgepickt und werde zum Mobbingopfer? Und auch im Hiob-Buch, da fragt er sich ja auch, warum geschieht mir das? Ich war doch gottesfürchtig. Warum wird mir alles genommen und warum werde ich auch, habe ich auch Krankheiten und Schmerzen? Ja? Ich kann doch nicht ernsthaft sagen, in meinem Buch des Lebens haben die vielen Jahre sexualisierte Gewalt, die ich erlitten habe, hat in meinem Buch des Lebens gestanden und es hat Gott für mich vorgesehen. Das wäre doch irre. Da muss ich sagen, was ist das für ein Gott?
Susanne Jensen lehnt die Sühneopferlehre ab, nach der Gott seinen Sohn geopfert hat, damit den Menschen ihre Sünden vergeben werden und sie ewiges Leben erlangen können.
Ich kann an den Gott nicht glauben, der so grausam ist, weil ich ja sehr grausam zum Opfer geworden bin, auch in meiner Kindheit. Dann muss ich mich ja fragen, hat das Gott gewollt? Ja, weil Gott weiß ja alles. Ich sage, Gott lebt alles. Gott hat alles durchlitten mit mir. Das ist was anderes. Und Gott an meiner Seite würde sich freuen, wenn es einen anderen Weg geht.
Sie entwickelt eine Theologie, die Missbrauchsüberlebenden Empathie und Respekt entgegenbringt. Die ihr Leid nicht wegdrückt, sondern anerkennt. Die Unrecht beim Namen nennt und nicht schnell dabei ist, Vergebung zu predigen. Gott vergibt, dann musst du auch deinem Täter vergeben. Die Pastorin glaubt nicht daran, dass Gott seinen Sohn geopfert und dass Jesus ein für allemal gelitten habe. Er leide permanent mit den gequälten Kindern, mit Gefolterten und Sterbenden, mit den Ertrinkenden im Mittelmeer. Ich frage die Jugendlichen, woran sie glauben. Hat Gott Jesus geopfert, damit den Menschen ihre Sünden vergeben werden?
Also ich glaube daran, dass Gott seinen Sohn geopfert hat, weil ich der Meinung bin, dass Gott gewusst hat, was mit seinem Sohn passieren wird, wenn er wirklich geopfert wird. Sein Sohn ist auferstanden und ich denke mal, das wird er gewusst haben.
Also man spricht ja auch von Gott als den dreifaltigen Gott oder dreifältigen Gott, ich weiß es nicht. Also wie heißt das jetzt?
Dreifaltig.
Dreifaltig.
Das ist
dreifaltig.
Alles richtig. Das also, ist alles richtig.
Gut.
Denkt doch mal an die Pizza, ey, die ich euch damals aufgemalt habe. Ne? Ja, die Pizza und die drei Geschmacksrichtungen.
Ich weiß nicht, dreifaltig. Ja, man spricht ja von dem dreifaltigen Gott, das heißt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also spielt Jesus dann die Sohnrolle von Gott. Und deswegen kann man sagen, dass wenn dann ein Teil von Gott sich selbst geopfert hat.
Ich glaube einfach, das war Jesus' eigene so Entscheidung, weil er das wollte, weil er hinter seinem Glauben stand und nicht, weil Gott da irgendwas gemacht hat, sondern er selber, denke ich.
Nicht nur Menschen, die Opfer von Gewalt wurden. Auch viele andere können mit der Vorstellung nichts anfangen, Gott habe seinen Sohn, den er doch lieb hat, geopfert. Jemand anderen leiden zu lassen, um einen Dritten zu retten, ein furchtbarer Gedanke für viele. Und doch ist er in der Kirche ständig präsent. In Liedern, in Bibelversen, beim Abendmahl. Christi Blut, für dich vergossen. Christi Leib, für dich gegeben. Veronika Hoffmann ist Professorin für systematische Theologie in Siegen. Sie hat zum Opfer und zur Theologie der Gabe geforscht. Ich frage sie, war Jesu Tod ein Opfer?
Zunächst muss man sagen, nein. Wenn man Opfer so versteht, dass es sich um ein religiöses Ritual handelt, bei dem irgendetwas als Opfer an Gott oder die Gottheit dargebracht wird, dann nicht. Also auf der reinen Ebene dessen, was man hätte sehen können, was geschehen ist, hat es sich hier um eine politisch motivierte Hinrichtung, man könnte auch sagen, einen Justizmord gehandelt. Das hatte keinerlei religiöse Konnotationen, weder bei der jüdischen Obrigkeit noch bei der römischen Obrigkeit noch bei dem Volk, das zugeschaut hat. Jesus ist ja auch nicht im Tempel gestorben, sondern außerhalb der Stadt.
Vom reinen Geschehen her war Jesu Tod also kein Opfer.
Wenn man überhaupt hier von einem Opfer sprechen möchte, dann ist das immer eine Weise, das zu deuten, was da geschehen ist. Und das tut das Neue Testament mit dem Begriff des Opfers nicht sehr häufig. Das wird später häufiger benutzt. Und wenn man dieser Bedeutung nachgehen will, dann muss man fragen, was gemeint ist, wenn dort von Opfer die Rede ist. Also welche Deutung gebe ich diesem Tod, wenn ich ihn als ein Opfer verstehe, wobei er zunächst keines war.
Veronika Hoffmann weist darauf hin, dass es nicht den Opferbegriff für alle Religionen und Kulturen gebe. Was den biblischen Kontext betrifft, so habe man in den letzten Jahren jedoch einige interessante Entdeckungen gemacht.
Im Alten Testament gehört das Opfer als Ritus, im Wesentlichen am Tempel, in ein Wechselverhältnis, in eine Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Es ist also Teil einer solchen inszenierten Beziehung. Eine Beziehung, die immer zunächst von Gott ausgeht, der dem Volk Israel seinen Bund anbietet, der mit diesem Volk in Kontakt ist und die das Volk unter anderem im Vollzug des Opfers beantwortet. Man kann sich das zum Beispiel ein bisschen vorstellen, wie wenn das Volk ein Gastmahl gibt und Gott dazu einlädt. Das ist eines der Bilder, das dort benutzt wird. Also eigentlich eine Feier, bei der man einen Ehrengast hat. Und diesem Ehrengast wird etwas dargebracht.
Dabei werden nur Lebensmittel geopfert.
Es wird oft ein Tier dargebracht, aber durchaus nicht immer. Pflanzenopfer von Mehl beispielsweise spielen eine große Rolle. Das heißt, es ist nicht entscheidend, dass da jemand den Tod findet. Und natürlich verzichtet derjenige, der opfert, auf etwas. Aber der Verzicht ist nicht das Eigentliche. Also gerade die negativen Konnotationen, mit denen wir uns so schwer tun, dass das Opfer gewalttätig ist, dass es mit Verzicht zu tun hat, dass da irgendjemand umgebracht werden muss, die sind zunächst gar nicht da, jedenfalls nicht zwingend da. Und die stehen nicht im Zentrum, sondern im Zentrum steht, dass man auf die Beziehung, die Gott zu seinem Volk eingeht, antworten möchte. Und dann bringt man etwas mit. Also eine Gemeinschaft funktioniert nur, wenn sich beide Seiten engagieren.
Rituale aus dem zwischenmenschlichen Bereich seien auf die Gottesbeziehung übertragen worden. Ein anderes Bild sei gewesen, Gott eine Art Geschenk mitzubringen, wie man es einem Fürsten mitgebracht hätte. Es habe das Bewusstsein geherrscht, dass die Beziehung zu Gott gefährdet sei durch das Verhalten der Menschen. Und dass es die Notwendigkeit gebe, bevor man gemeinsam feiert, etwas zu bereinigen, durch einen Akt der Versöhnung.
Und da kommen dann natürlich auch die Konnotationen her, die wir im Neuen Testament wiederfinden, dass dieser Akt der Versöhnung, so stellen sich die neutestamentlichen Autoren das vor, eben in Jesus Christus seinen Höhepunkt gefunden hat.
Jesus überbrücke von sich aus die gestörte Beziehung zu Gott.
Deswegen glaube ich, dass dieser Begriff, dass Jesus Christus ein Opfer ist, durchaus eine gute Bedeutung hat, aber das merkt man vielleicht bei dem, was ich gerade erklärt habe, eigentlich ganz anders gefärbt ist, als wir es gerne hören. Ich würde sagen, sehr viel fröhlicher gefärbt ist, als wenn wir unseren Alltagsopferbegriff darauf anwenden.
Veronika Hoffmann weist darauf hin, dass die Opferterminologie im Neuen Testament in eine ganz andere Ecke des Opferbegriffs gehöre, als Opfer von Gewalt werden. Wo das Deutsche nur ein Wort bereithält, nämlich Opfer, unterscheidet das Englische zwischen Victim und Sacrifice. Victim sei das Opfer, das vom Täter zum Opfer gemacht werde. Sacrifice sei das kultische Opfer. Auf die Erfahrungen von Susanne Jensen angesprochen, erwidert Veronika Hoffmann:
Ich kann auch gut verstehen, über all diese Erklärungen hinaus, dass jemand, der zum Opfer geworden ist und oder der vielleicht diesen Begriff in einer ganz fatalen Weise kennengelernt hat, sich trotz allem schwer tut mit dem Opferbegriff. Deswegen ist es sicher gut, wenn wir auch andere Erklärungen dafür haben oder andere Beschreibungen dafür haben, was das meint, was mit Jesus Christus geschehen ist. Und es gibt ganz viele andere Beschreibungen im Neuen Testament. Das Opfer ist da nur ein Randthema. Also, dass er uns den Weg gebahnt hat, dass er uns mit Gott versöhnt hat, dass er uns zu Gott mitnimmt, was auch immer man da nehmen möchte. Ich würde eben nur dann zögerlich sein, wenn man das wiederum als die einzige Lesart versteht, denn das ist sie nicht.
Nach dem Treffen mit den Jugendlichen nimmt Susanne Jensen mich mit zu sich nach Hause. Neben ihrem Beruf als Pastorin und ihrer Theologie arbeitet sie künstlerisch. Sie malt während des Essens. Jeder Zentimeter des Esszimmertischs ist vollgestellt mit Farbflaschen, Tuben, Rollen, Pinseln, Schüsseln.
Das ist hier mein Arbeitsplatz. Und hier male ich und gestalte und klebe, schneide, mache Werkstücke, die wie Skulpturen sind, oder male Bilder. Ich mische hier meine Farben selber an mit Pigmenten. Und wenn ich was essen will, dann habe ich hier keinen Platz. Dann habe ich hier so einen Kasten, den ich mir auf den Schoß lege, und dann habe ich da mein Essen drauf.
Sie beugt sich hinunter und holt hinter aufgestellten Leinwänden eine Pappmaché-Figur mit dünnen, beweglichen Armen und Beinen hervor. Der Kopf ist groß und rund, angemalt mit einem gelben Rechteck in einem grünen Rechteck auf rosa Grund.
Hier ist ein ganz wichtiges Kunstwerk. Bis die trocknen, dauert es doch, obwohl es Acrylfarbe ist.
Susanne Jensen nimmt die Figur auf ihren linken Arm, als würde sie ein Kind tragen.
Und das ist ein Kunstwerk und das heißt Jula lebt. Fast wie ein Kleinkind, wenn man das im Arm hat. Wenn Sie sich vorstellen, so klein war ich, als ich auch schon schwerst missbraucht wurde. Und dadurch, dass ich eben das alles habe erleiden müssen, kann ich auch keine Kinder bekommen. Ja, es ist nicht möglich, dass ich Kinder haben konnte. Es ist mir genommen worden. Ja, und als ich das zum ersten Mal in einem kurzen Glaubeabend am 20. September letzten Jahres dabei hatte, wäre ich beinahe weggeknickt. Aber wenn ich das erzählt hätte, hätte ich weinen müssen. Ja, weil das also auch für mich, für meinen Mann und für mich eine große Trauer bedeutet, dass ich keine Kinder bekomme. Trauer ohne Ende.
Sie setzt die Figur ab. Das Kunstwerk ist nach Susanne Jensens Puppe Jula benannt.
Jula ist ganz wichtig, weil ich hatte eine Puppe. Die kann ich Ihnen zeigen. Ich habe nicht viele Gegenstände aus meiner Kindheit. Also es gibt nicht viel Spielzeug von mir, was ich aufgehoben habe.
Sie tritt an ein Regal und holt eine vergilbte Babypuppe mit braunem Haar heraus.
Das ist Jula. Und Jula habe ich, so da war ich so 7, 8 Jahre, von meiner Tante geschenkt bekommen. Jula ist für mich zur Schmeißpuppe geworden. Die Tante mochte ich nicht so. Und dann habe ich Jula zu meiner Lieblingsschmeißpuppe gemacht. Ich habe die Jula immer wieder an die Wand geschlagen, an die Wand gepfeffert. Und dann habe ich mir Jula irgendwann mal auf den Bauch gelegt und war erschrocken, als sich das Ärmchen von Jula bewegt hat. Ich wusste eigentlich, es ist mein Atem, ja, das habe ich schon gewusst. Dieser kleine Bruchteil einer Sekunde des Erschreckens, und da dachte ich, Jula lebt. Nachdem ich ja diese Lebendigkeit von ihr gefühlt habe, habe ich Jula nie wieder an die Wand werfen können. Ich hatte Empathie, Mitgefühl mit meiner Puppe, mit meiner Schweißpuppe. Und ich habe sie aber erst als Erwachsene entschlüsseln können, ich war die Schmeißpuppe. Ich habe mich mit dieser Puppe identifiziert. Es war das Einfallstor dafür, dass ich selbst nicht zum Täter geworden bin, sondern dass ich tatsächlich eine Empathie empfinden kann mit anderen Menschen.
Susanne Jensen lebt. Sie hat es geschafft zu überleben, aus dem Drecksmodderloch, wie sie es nennt, herauszukommen. Vom Opfer nicht zur Täterin zu werden. Dabei hat ihr auch ihr Glaube an Gott geholfen. Sie nimmt ein selbstgebasteltes Kreuz aus dem Regal. Es besteht aus dünnen Holzstäben und bunten Papierstreifen.
Und das ist mir der heiligste Gegenstand. Das habe ich als Gymnasiastin, weiß es nicht, wie alt war ich da, meine Güte, 15, 16 Jahre. Das habe ich mir gemacht und an die Wand hingehängt. Das ist mein Kreuz. Also ich habe es so gemacht, dass meine Eltern oder mein Bruder das nicht sofort als Kreuz erkennen konnten, weil ich mich geschämt hätte. Weil meine Eltern, die hatten nichts mit Religion am Hut, mein Bruder. Aber ich habe seit Kindertagen Gott als du in meinem Kopf gehabt. Und so war ich schon als Kind immer im Gespräch mit meinem Gott als du. Einer, der hier ist, nicht einer, der irgendwo oben ist.
Susanne Jensen ließ sich mit 23 Jahren in einer katholischen Gemeinde taufen. Dann wurde sie evangelisch, studierte Theologie und lernte ihren Mann Martin kennen, der auch Theologie studierte.
Es ist einfach so passiert mit meinem Gott an der Seite, dass ich irgendwann das Licht habe wahrnehmen können. Unglaubliches Geschenk. Aber auch durch die Liebe von Menschen, durch die Liebe meines Mannes, durch die Freundlichkeit von Menschen, die mir zugehört haben, die Kompassion hatten. Das ist das Entscheidende. Wenn man sehr schweres Leid im Leben erfährt, dann ist es wichtig, dass man auf Menschen trifft, die hören und die mitfühlen. Dann kannst du dir alle andere Theologie schenken und nette Worte. Nur ein menschliches Angesicht, das ein Ankerpunkt ist, das bietet Halt.
Ja, das ist die Orlando gewesen.
Ihr Mann Martin sitzt in seinem Arbeitszimmer, umbaut von einem Schreibtisch U. Vor ihm Computer und Telefon. Zu seiner Linken eine Modelleisenbahn und Modellbauten einer amerikanischen Kleinstadt.
Irgendwo muss ich auch noch sitzen und arbeiten. Teil vom Schreibtisch ist ja auch schon mit eingebaut in die Anlage. Aber ich finde das einfach wunderschön, dass ich hier sitzen kann, ein bisschen arbeiten, Musik hören. Dann drehe ich mich um 90 Grad und habe gleich eine Modellanlage.
Die Modelleisenbahn ist Martin Jensens Leidenschaft und Kraftquelle.
Naja, das, was meine Frau erlebt hat, durch den Missbrauch, durch ihren Vater und danach auch durch das Gefühl, darüber nicht reden zu können, dann nachher nicht zu dürfen und dann sich durchringen zu müssen, doch damit an die Öffentlichkeit zu gehen, das erfordert unglaublich viel Kraft. Auch in unserer Beziehung sind wir durch viele Täler gegangen, aber auch unglaublich viele Höhen.
Martin Jensen hat mit seiner Frau Susanne einen riesenschweren Brocken, wie er sagt, getragen. Als die beiden sich kennenlernten, hatte sie die Gewalterfahrungen durch ihren Vater noch nicht bearbeitet. Martin Jensen musste mit seiner Trauer darüber umgehen, dass sie keine Kinder bekommen konnten. Und mit den Suizidgedanken seiner Frau. Er sah schließlich, dass er sie im Ernstfall nicht davon abhalten könnte. Heute ist er dankbar, dass sie beide gemeinsam leben können. Er akzeptiert seine Frau, wie sie ist, wenn ihm auch ihr volles, hellblondes Haar von früher fehlt.
Du hättest früher bestimmt keine rauchende, tätowierte, kahlköpfige Frau geheiratet.
Nee, rauchen ging gar nicht. Also wenn ich im Studium neben einer Frau stand, die rauchte, das war ein No-Go. Tätowiert war für mich sowieso eine Welt, die ich überhaupt nicht kannte. Als Susanne dann anfing, sich zu tätowieren zu lassen, da war mir jetzt mir, ja, Blumen auf dem Arm. So, das war eine gewisse ästhetische Note. Ich habe erstmal aber immer gedacht beim Berühren, tut das jetzt weh so? Fühlt sich das für sie jetzt anders an, dass da berührt zu werden? Als die Susanne dann den Jesus auf dem rechten Arm kriegte, also ich drehe mich um zu ihr im Bett und sehe Jesus. Und dann noch am Kreuz und dann mit geschlossenen Augen und dann noch mit Rippen und so. Ach, richtig toll. So. Es gab manchmal so Momente, da dachte ich so, hauaha.
Mittlerweile hat Susanne Jensen sich auch noch einen riesigen Engel auf den Rücken tätowieren lassen. Sie hat es geschafft zu überleben, hat sich ihre Freiheit erkämpft und verleiht ihrem Zorn Ausdruck. Die Opfergefühle sind noch da, aber sie haben nicht mehr die Oberhand. Auch wenn ich nicht erlitten habe, was Susanne Jensen erlitten hat. Ihr Bild von Gott spricht auch mich an. Ein Gott, der auf der Seite der Opfer, der Leidenden, Armen und Schwachen steht.
Dass sich Gott so in diese Welt hineingelebt hat und dass er überall da ist und auch in der ganzen Umwelt, die jetzt so brutal zerstört wird und all den Tieren, die Massentierhaltung und so weiter, da ist Gott drin, dass er sich so schwach in diese Welt hineinbegeben hat, das ist vielleicht das Opfer, dass er überall ist und überall schreit, als Pflanzen, als Tiere, als Mensch.
Lebenszeichen heute, Opfer, vom Ideal zum Schimpfwort, eine Sendung von Caroline Nokel. Es sprach Demet Fay, Regie Helga Mattea, Technik Steffen Jahn. Das war eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015, die Redaktion hatte Christina Maria Purkart. Manuskript und Mitschnitt finden Sie unter wdr.de und dann weitergehen zum Lebenszeichen.